ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die America First Politik von Donald Trump zieht immer größere Kreise. Jetzt hat der US-Präsident angekündigt, sich aus 66 internationalen Organisationen, Behörden und Kommissionen zurückziehen zu wollen, die angeblich den Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderlaufen würden. Dazu zählen Organisationen, die sich wissenschaftlich mit dem Klimaschutz befassen, mit Friedensarbeit, Demokratie, Bildung oder Gleichberechtigung. Auch deshalb wird der Standort USA zunehmend kritisch bewertet. Forscher fühlen sich eingeschüchtert und eingeengt, verlassen das Land oder sagen geplante Reisen und Projekte ab. Was sich da gerade verschiebt, bekommt zum Beispiel der Deutsche Akademische Austauschdienst zu spüren. Das ist eine Art Servicestelle der deutschen Hochschulen, die Stipendien vergibt und damit die internationalen Beziehungen pflegt. Darüber reden wir mit dem Präsidenten des DAAD, mit Joy Bratto Mukherjee. Ich grüße Sie.
Ja, einen schönen guten Tag.
Wie diplomatisch müssen Sie denn inzwischen sein, um in den USA unter Präsident Donald Trump das DAAD-Netzwerk nicht zu beschädigen?
Wir sind als DAAD natürlich grundsätzlich immer diplomatisch im Auftritt. Wir sind in über 60 Ländern präsent mit Bürostrukturen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und von daher liegt es nahe, dass wir auch immer diplomatisch so auftreten, dass wir unsere Präsenz nicht gefährden. Aber Sie haben recht, in den USA ist es nun so, aufgrund der politischen Lage, dass wir sehr genau überlegen, wie wir uns auch zu innenpolitischen Diskussionen und Entscheidungen verhalten, wie wir uns zu ihnen äußern. Wichtiger für uns ist aber noch eher die Frage, wie wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unsere Studierenden in Deutschland beraten, begleiten, wenn es für Sie um Fragen geht, Studium in den USA, wissenschaftlicher Aufenthalt in den USA und so weiter.
Was hat sich da jetzt verändert?
Die ganz konkreten Erfahrungen, die wir in großer Zahl gespiegelt bekommen haben, sprechen nicht dafür, dass wir grundsätzlich Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern davon abraten müssten, einen Aufenthalt in den USA in Erwägung zu ziehen. Faktisch ist es so, dass von unseren DAAD-geförderten Individuen bislang niemand ein konkretes Problem hatte, in das Land einzureisen oder nach einer Rückkehr nach Deutschland wieder einzureisen. Aber natürlich ist diese Unsicherheit da, weil man von den Fällen berichtet bekommt, die bei der Immigration in den USA so ihre Probleme bereitet bekommen. Und natürlich bereiten wir Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf vor, was sie zu beachten haben, wenn sie in die USA einreisen wollen. Stichwort Social Media Auftritte, Äußerungen in der Vergangenheit, Auftreten auf den Hochschulcampi in den USA. Aber bislang würde ich doch dabei bleiben wollen, es gibt überhaupt gar keinen Grund, flächendeckend davon abzuraten, weitere Phasen der eigenen Karriere in den USA zu planen.
Aber ich verstehe Sie richtig, also wenn sich jemand in der Vergangenheit über Social Media kritisch gegenüber US-Präsident Donald Trump geäußert haben sollte, dann sind dessen Chancen doch schon geringer geworden, einzureisen?
Wir können von eigenen Fällen bei DAAD-Geförderten und im hochschulischen Bereich insgesamt so nicht konkret berichten, aber diese Einzelfälle sind in anderen Zusammenhängen ja durchaus Gegenstand der Presseberichterstattung gewesen. Und wir wissen, dass in diesem Jahr auch vorgesehen ist, die Social-Media-Auftritte von allen, die auch ohne Visum, Stichwort ESTA, einreisen wollen, stärker kontrolliert werden. Wir sind ja erst am Anfang eines Prozesses, so ist zu vermuten. Sicherlich werden die Standards aus US-amerikanischer Sicht noch weiter verschärft werden. Das werden wir sehr genau beobachten und unsere Beratung und Begleitung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierenden entsprechend anpassen.
Was genau, um das als Verständnis aufzurufen, ist ESTA?
ESTA ist eine Möglichkeit für viele Staatsangehörige von Industriestaaten, auch von Deutschland, ohne eine Visumsbeantragung in die USA einzureisen. Man meldet sich mit einem elektronischen Verfahren an, bis zu 72 Stunden vor der Einreise, bekommt dann relativ schnell seine Einreiseberechtigung. Aber ob man dann wirklich am Immigration Counter einreisen kann, wenn man dann vor Ort ist in den USA, das entscheidet der Officer vor Ort. Das ist die Unsicherheit, die es aber schon immer gab in den USA.
Wie sieht die Beratung jetzt bei Ihnen aus? Also da kommt ein Professor, ein Student, der Interesse hatte, in den USA einen Forschungsaufenthalt oder einen Studienaufenthalt zu absolvieren. Was geben Sie dem jetzt konkret mit an die Hand? Wie soll er sich verhalten?
Grundsätzlich haben wir sehr unterschiedliche Instrumentarien, die wir aufgebaut haben. Da ist natürlich zum einen unser Netzwerk im Büro in Bonn und da ist unsere Präsenz in den USA mit einer großen Außenstelle in New York und weiteren Präsenzen im Lande. Da werden auch tagesaktuell die Informationen auch aus den Hochschulen zusammengetragen. Daraus speist sich unser ganzes Beratungsnetzwerk und unsere gesamte Beratungstätigkeit in Bonn. Aber es ist eben auch so, dass wir seit dem ersten Quartal des letzten Jahres mit zusätzlichen Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt eine eigene USA-Beratungs-Homepage aufgebaut haben, wo wir wirklich tagesaktuell die ganz neuen Entwicklungen in den USA bei der Veränderung der Einreisevorschriften, bei neuen Erfahrungen von Menschen, die in die USA einreisen, auswerten und die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Es läuft darauf hinaus, dass Studierende, Wissenschaftler und Wissenschaftler jetzt immer stärker bei uns anfragen, worauf habe ich zu achten? Ich habe ein Stipendium für die USA. Kann ich mit diesem oder jenem, was ich in der Vergangenheit auf Social Media geäußert habe, ohne Probleme einreisen? Was ist der Ratschlag des DAAD? Wie soll ich damit umgehen? Es gibt auch Fragen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in bestimmten Themenbereichen aktiv sind, die auch von innenpolitischen Entwicklungen der USA umfasst werden. Stichwort Genderforschung, Stichwort Klimaveränderung und die entsprechende Forschung. Auch da beraten wir auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen in den USA. Und wir versuchen damit auch ein bisschen Sicherheit in dieser Zeit der Unsicherheit zu geben. Aber am Ende bleibt es natürlich immer die Entscheidung der Einzelnen oder des Einzelnen, ob ich unter diesen Unsicherheitsbedingungen auch in die USA einreisen will. Was wir in einzelnen Fällen beobachten, ist, dass Studierende wie auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, obwohl sie bereits eine Zusage, eine Finanzierung für einen US-Aufenthalt haben, diesen Aufenthalt nicht antreten, weil sie zu dieser Zeit in dieser innenpolitischen Situation in den USA nicht in die USA einreisen wollen.
Sie haben die Klima-, die Genderforschung angesprochen. Die scheinen besonders betroffen von politischer Einflussnahme derzeit in den USA unter Präsident Donald Trump. Da hilft es ja vielleicht auch, die andere Seite mal kennenzulernen. Was berichten Ihnen denn Forscher in den USA über die Einschränkungen ihrer Arbeit, die sie gerade erleben?
Da gibt es natürlich zwei Ebenen zu unterscheiden, wie wir das auch bei offiziellen Terminen in der Tat beobachten können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den USA arbeiten, und das ist jetzt auch unabhängig davon, ob sie US-amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind oder nicht, werden bei offiziellen Terminen, bei offiziellen Verlautbarungen sich sehr zurückhaltend äußern, um sich, ihre Arbeit und den Fortgang ihrer Karriere auch nicht zu gefährden. Auf der anderen Seite wissen wir aus vertraulichen und persönlichen Gesprächen, dass durchaus das, worüber bei uns ja auch breit berichtet wird, nämlich dass Förderprogramme auslaufen, dass bestimmte Forschungsbereiche nicht mehr finanziert werden, dass Diversitätsförderung, Inklusionsförderung nicht mehr unterstützt werden mit Regierungsmitteln, dass bestimmte Programme auch nicht mehr als förderwürdig angesehen werden, dass ganze Einrichtungen, Agenturen, Forschungseinrichtungen geschlossen werden, dass das alles natürlich auch die ganz konkrete Arbeit von ganz konkreten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA an ganz vielen Einrichtungen unmittelbar betrifft. Das bekommen wir schon sehr genau auch so berichtet.
Wie weit führen denn dieser politische Druck und Budgetkürzungen inzwischen zu einer auch verstärkten Fluchtbewegung aus den USA, zum Beispiel Richtung Deutschland?
Flucht ist jetzt ein sehr starkes Wort, das würde ich mir so nicht zu eigen machen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir gerade nach einem Jahr der neuen US-Administration schon die Schlussfolgerung ziehen können, dass das gelobte Wissenschaftsland USA, das Land, in das man auch eigentlich in vielen Fächern mal gehen musste als Postdoc, um später eine weitere erfolgreiche Karriere auch außerhalb der USA gestalten zu können, dass wir hier eine kleine Trendwende oder sogar schon eine große Trendwende beobachten. Viele in den USA überlegen sich, gerade wenn sie nicht US-amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, ob sie wirklich auf Dauer in den USA mit der gesamten Familie unter unsicheren Bedingungen ihre Karriere weiterverfolgen wollen. Und es gibt viele, die aus den USA heraus sich auf andere Optionen beziehen, schauen, wie es in anderen Staaten funktioniert. Und da ist natürlich ein freiheitliches System, wie wir es in den europäischen Ländern haben, sehr naheliegend als eine Alternative. Und da ist natürlich ganz schnell auch Deutschland als das größte EU-Land mit im Fokus. Ich will aber dazu setzen, wir sollten nicht nur unseren Blick auf die USA verengen bei dieser Thematik. Es ist ja so, dass weltweit sehr genau beobachtet wird, wie sich die USA entwickeln. Denn der Erfolg des US-amerikanischen Systems basierte bislang ja immer sehr stark darauf, dass die Besten der Besten aus der gesamten Welt als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch später dann in die USA gewechselt sind, aufgrund der enormen Möglichkeiten, die dieses Land in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Bildung geboten hat. Das heißt, wir sollten in Europa auch darauf schauen, wie orientieren sich andere in anderen Teilen der Welt um, und da, das weiß ich aus vielen Auslandsreisen, gerade der letzten 12 Monate, da wird ganz schnell auch natürlich auf Europa als ein freiheitliches System geschaut.
Wir reden über den Wissenschaftsstandort USA unter Präsident Donald Trump mit dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, mit Joybrato Mukherjee, hier im Interview der Woche bei MDR Aktuell. Sie selbst sind in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie sind Anglist, Professor für englische Sprache und Kultur, haben indische Wurzeln. Um noch ein bisschen fortzuführen, sind Rektor der Universität Köln. Davor waren Sie Präsident der Universität Gießen und Sie haben es angedeutet, haben viel mit internationaler Forschung zu tun. Wie attraktiv wird denn Deutschland als Wissenschaftsstandort bewertet, auch als sicherer Hafen, wie Sie es gerade schon skizziert haben?
Grundsätzlich gilt, unabhängig von den gerade im Fokus stehenden tagespolitischen Entwicklungen, Deutschland ist in den letzten 20 Jahren nachweislich immer attraktiver geworden mit seinem Hochschul- und Bildungs- und Wissenschaftssystem. Wir haben Stand heute, und das gilt schon für die letzten 2, 3, 4 Jahre, die zweitmeisten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter allen Staaten dieser Welt. Auf Platz 1 stehen die USA. Danach kommen wir direkt in Deutschland mit jetzt schon etwa 80.000 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im deutschen Wissenschaftssystem. Wir sind seit einigen Jahren konstant auf Platz 3 oder Platz 4 der internationalen Statistiken zu den international attraktivsten Ländern für internationale Studierende und Promovierende. Da sind wir aktuell bei 420.000. Das heißt, wir haben uns in den letzten 2 Jahrzehnten sehr kontinuierlich als ein international attraktives Wissenschaftshochschulbildungssystem entwickelt. Wir profitieren auch von dem einheitlichen Forschungs-, Bildungs-, Hochschulraum, Bologna-Raum, Erasmus-Raum, den wir in Europa sehr erfolgreich gebildet haben in den letzten Jahren. Insofern sind wir, glaube ich, gut dafür gerüstet, jetzt auch mit zusätzlichen Programmen den einen oder die andere zusätzlich für Deutschland und unser System zu entwickeln. Das hat eigentlich jetzt mit Tagespolitik gar nichts zu tun. Wir kritisieren ja oft das eine oder andere an Deutschland, aber bei einer Sache muss man wirklich aufgrund der Faktenlage ganz eindeutig sagen, unser Hochschul-, Wissenschafts-, Forschungssystem ist international nachweislich hochattraktiv, Stand heute bereits.
Dahinter steckt doch eine gewisse Verlässlichkeit. Aber um eine Vorstellung zu bekommen, welche Angebote, welche Konzepte konkret funktionieren da? Was ist so reizvoll an dem Wissenschaftsstandort Deutschland?
Erstens ganz sicherlich die Freiheit. Wir haben einen Artikel 5 in unserem Grundgesetz, der die Freiheit von Forschung und Lehre schützt. Und darauf kann sich auch jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin verlassen. Zweitens, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren, glaube ich, wirklich in der großen Entwicklung gesehen, dass Bund und Länder massiv die Freiheitsmöglichkeiten, die Freiheitsrechte ihrer Wissenschaftseinrichtungen, auch der Hochschulen, gestärkt haben. Stichwort Hochschulautonomie, Stichwort Globalbudget, Stichwort Berufung von Professorinnen und Professoren durch die Hochschulen selbst, nicht mehr durch die Ministerien. Und wir haben in den letzten 20, 25 Jahren auch nachweislich gesehen, dass Bund und Länder massiv in das Bildungssystem, in das Wissenschaftssystem investiert haben, parteiübergreifend. Und ich glaube, die Kombination dieser Elemente hat im Endeffekt auch dazu geführt, dass wir seit 2000, 2005 eine sehr erfolgreiche Entwicklung unseres Systems gesehen haben. Und man kann jetzt nur hoffen und auch die Politik dazu ermahnen, diesen Erfolg nicht zu gefährden.
Diese Internationalität spiegelt sich in verschiedenen Programmen wieder und Deutschland versucht, die klugen Köpfe auch hier zu halten, ihnen Perspektiven zu geben, zum Beispiel mit dem Programm 1000 Köpfe. Wie gut funktioniert das?
Das Programm heißt 1000 Köpfe Plus. Das Plus ist mir sehr wichtig, weil damit nicht einfach nur 1000 Köpfe, 1000 Personen gemeint sind, sondern ein Gesamtkunstwerk von Programmen, die wir stärken. Das tun insbesondere unsere Freundinnen und Freunde bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG, und bei der Alexander von Humboldt Stiftung, der AVH. Da wird also zusätzlich Geld auch in bestehende Programme hineingepackt, um noch mehr Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Karrierephasen für Deutschland zu gewinnen. Da gibt es sowas wie das Emmy-Noether-Programm für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren eigenen Gruppen bei der DFG. Da gibt es die sehr, sehr gut ausgestatteten Alexander von Humboldt-Professuren, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir als DAD sind an diesem Paket auch beteiligt, weil wir nochmal ein eigenständiges Programm zur Stärkung der Strukturen an den deutschen Hochschulen ausgeschrieben haben mit den Mitteln aus diesem Paket des 1000-Köpfe-Plus-Programms. Da geht es darum, dass wir die Willkommensstrukturen, die Onboarding-Strukturen, die Rekrutierungs- und Beratungsstrukturen an den deutschen Hochschulen stärken und vor allen Dingen auch nochmal stärken wollen, die Übergänge von dem Studienabschluss, von dem Abschluss an der eigenen Hochschule hin zur Integration in dem jeweiligen regionalen Arbeitsmarkt. Das Programm hat ja auch einen englischen Titel, Global Minds Initiative, der mir persönlich nochmal einen Tick besser gefällt, weil er nochmal deutlich macht, wir schauen auf die gesamte Welt und wir schauen auf der Grundlage unserer starken Ausgangsbasis, von der wir eben gesprochen haben, nochmal auf die Welt, um mit diesem zusätzlichen Paket, diesem zusätzlichen Programm, den ein oder die andere zusätzlich für eine Phase oder auch eine längere Wegstrecke im deutschen System zu gewinnen.
Steckt dahinter auch der Gedanke oder der Ehrgeiz, mehr Nobelpreisträger noch in Deutschland dann künftig verorten zu können und den USA vielleicht auch diesen Rang dann streitig machen zu können?
Ich weiß nicht, ob das die richtige Ebene ist, auf der man strategische Ziele für das eigene Wissenschaftssystem formulieren sollte. Nobelpreise wie auch andere hochrangige Auszeichnungen sind ja weniger etwas, worauf man im Einzelfall hin planen kann. Viele Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger werden einem ja auch im Gespräch bestätigen, dass man selbst als Ausgezeichnete diese Planung so gar nicht hatte. Aber natürlich sprechen Nobelpreise auch für die Stärke eines Wissenschaftssystems. Aber wir sollten nicht da an diesem Symptom der Nobelpreise ansetzen. Wichtig ist für uns, dass wir das System stärken. Und stärken tun wir das System, indem wir Top-Talente so gut es geht nach Deutschland holen, sie gut betreuen, sie gut integrieren, sie gut hier sich entfalten lassen. Dann stellen sich alle anderen Dinge von selbst ein.
Aber wenn Sie an Top-Talente herangehen, an Spitzenforscher, dann ziehen Sie natürlich dieses Personal aus anderen Institutionen, Ländern ab und holen sie nach Deutschland. Ist da auch ein moralisches Dilemma für Sie mit verbunden?
Nein, überhaupt nicht, weil wir in Deutschland auch deshalb weltweit eine exzellente Reputation haben, weil wir genau dieses Problem immer klar gesehen haben und uns an der Verschärfung dieser Problemstellung nie beteiligt haben, der Problemstellung namens Brain Drain nämlich. Wir haben als Deutschland eben deshalb eine hohe Reputation weltweit, weil wir schon immer in der Entwicklung unserer internationalen Wissenschaftsbeziehungen auf Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit und dem gesetzt haben, was wir häufig als Brain Circulation bezeichnen. Also wir schaffen Möglichkeiten in Deutschland und sie sollen attraktiv sein für internationale Top-Talente. Und dann kommen die internationalen Top-Talente auch oft für eine kurze Zeit, gehen zurück in ihr Heimatland, gehen in ein anderes Land, nehmen die Deutschland-Erfahrung mit, bleiben im besten Fall mit Deutschland verbunden und schaffen damit einen Beitrag zu einem Netzwerk internationaler Beziehungen. Wenn dann der eine oder die andere für längere Zeit auf Dauer in Deutschland bleibt, dann sind das doch zumeist individuelle Entscheidungen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir haben nie darauf gesetzt in Deutschland, einseitig auf Kosten anderer Länder flächendeckend die Talente abzuziehen. Braindrain war nie ein deutsches Businessmodell.
Haben Sie sich dann aber irgendwann mal vorstellen können, dass Sie jetzt gezwungen sind, darüber nachzudenken, inwieweit die Politik in Deutschland so Einfluss nehmen könnte auf die Wissenschaft, wie es gerade in den USA passiert, ob das eine realistische Vision sein muss, die Sie tatsächlich jetzt aufrufen müssen auch mal?
Wir haben eine Verfassungslage, die ist eben sehr deutschlandspezifisch, Gott sei Dank, Stichwort Artikel 5 Grundgesetz. Wir sollten aber dennoch uns nicht darauf verlassen, dass die Rechtslage, die uns sehr schützt, nicht konterkariert werden könnte durch andere Dinge. Und das ist vielleicht auch die Schlussfolgerung, die man aus manchen Entwicklungen in anderen Ländern ziehen kann. Vieles in der Wissenschaft funktioniert nur, weil es eben auch eine finanzielle Ausstattung, weil es die entsprechenden Ressourcen, weil es die entsprechenden Förderprogramme gibt. Und für das Abschaffen von Förderprogrammen, für die Reduzierung von Ressourcen braucht man keine Verfassungsänderung, braucht man in vielen Fällen auch keine Gesetzesänderung. Sprich, über finanzielle Hebel kann man auf kaltem Wege natürlich vieles an wissenschaftlichen Aktivitäten auch minimieren, ausschalten. Natürlich haben wir auch in Deutschland Gefahren, wenn bestimmte Wissenschaftsbereiche aus politischen Gründen als nicht mehr opportun, als nicht mehr förderungsfähig angesehen werden. Und das betrifft ja nicht einfach irgendwelche Nischen oder Dinge, die für den Transfer oder die Anwendung in die Gesellschaft keine Implikationen hätten. Wir haben eben über einige Beispiele in den USA gesprochen. Wir sprachen über die Klimaforschung, die Klimafolgenforschung, wir sprachen über Gender Studies. Aber man sieht auch in den USA, wie sehr finanzielle Mittel zusammengestrichen werden in einem Bereich, der seit der Pandemie wirklich als sehr, sehr zukunftsträchtig auch in der Krebstherapie gelten muss, die gesamte mRNA-Technologie. Und es kann nicht in unserem Interesse sein, dass mit falschen Argumenten dann Mittel zusammengestrichen werden für Bereiche, die für die Krankheitsbekämpfung etwa in der Onkologie so, so zukunftsträchtig sind. Wir brauchen eine stabile, verlässliche, staatlich getragene Grundfinanzierung. Und wir brauchen sicherlich auch angesichts der Haushaltslage, in der wir in Bund und Ländern sind und auf absehbare Zeit sein werden, verstärkt das Werben um finanzielle Mittel, um Spenden, um Stiftungsmittel. Beides ist wichtig. Beides bleibt richtig und darf auch nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Sagt Joybrato Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.